Thank you. So, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Nach der Eingangsmusik, die wir gerade gehört haben, Jonathan Babler, werden wir jetzt hier mit der Sendung beginnen über die Konferenz Philosophy and Social Science in Prag, die jetzt im Mai stattgefunden hat. Ich habe dort mit verschiedenen Theoretikerinnen über die Entstehung und Entwicklung ihrer Forschungsschwerpunkte und Interessen gesprochen. Und anhand dann eben einer narrativen Eingangsfrage entstanden dann in den Gesprächen auch biografische Bezüge oder auch Einsichten in Erfahrungen, die ein affektives und vitales Arbeiten an bestimmten Fragen dann über Jahrzehnte dann bestimmt. Einen Überblick über die Konferenz gibt jetzt zuerst Hartmut Rosa, einer der Mitorganisatoren, neben Rainer Forst und Maeve Cook zum Beispiel. Und danach gibt es sozusagen einen Ablauf der jeweiligen, also von derjenigen Teilnehmer. Und zwar beginnen die Gespräche mit Paul Apostolides, dann kommt Carol Bernstein und Richard Bernstein, Bert van den Brink, Robert Fein, Nancy Fraser, Heikki Ikäheimo, Maria Pia Lara, Miriam Madureya, Johanna Mehan, Hartmut Rosa, Martin Saar und zum Schluss dann Elly Zaretsky und Christopher Zörn. Ja, jetzt erstmal ein Einstieg über das Gespräch mit Hartmut Ho Rosa. Hartmut Rosa lehrt Soziologie und politische Theorie in Augsburg, ist aber auch zum Teil an der New School in New York beschäftigt und darüber sprechen wir dann noch später. Ich habe hier in Frankfurt, wurden diesmal in diesem Jahr in Prag ja drei Themen vorgegeben: Global Justice Ideas in Institutions, Ideologies, Cultural Criticism Reconsidered. Wie haben sich denn diese drei Bereiche jetzt innerhalb des Konferenzprogramms dann situiert? Also Nancy Fraser hat ja zum Beispiel dann über Reframing Justice in a Globalizing World gesprochen. Also es gab ja so einzelne Blöcke in dem Sinne und dann auch jeweils zu den einzelnen, zu diesen drei Bereichen auch jeweils dann Schwerpunkte. Vielleicht könnte man ja dieses Programm nochmal durchgehen, auch wie das sozusagen zustande gekommen ist.
Ja, also die ganze Gruppe, die Konferenz in Prag wird ja geleitet, locker geleitet durch diese Idee einer kritischen Sozialtheorie. Wobei die Frage ist sozusagen, ob man das K an dieser kritischen Theorie klein oder groß schreiben soll, die ist gar nicht so eindeutig geklärt, weil natürlich ist die Tradition eher die der Frankfurter Schule, auch mit dem starken Einfluss sicher von Jürgen Habermasens Theorie, aber die Konferenz hat sich immer auch als offenes Forum verstanden, die ja das anderen Theorieströmungen Raum geben wollte und gegeben hat und auch diese eingebaut hat, also poststrukturalistische Ansätze oder kommunitaristische Ansätze beispielsweise, auch postkolonialistische Ansätze. Und was die Gruppen und die Leute wirklich verbindet, ist die Idee, dass es sich lohnt, auch mit philosophischen und sozialwissenschaftlichen Mitteln einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Wirklichkeit zu richten und entsprechende Fehlentwicklungen zu deuten. Ich glaube, uns eint die Idee, dass Gerechtigkeitsurteile zum Beispiel oder Pathologiediagnosen nicht sowas sind wie Geschmacksurteile. Also der eine mag Vanilleeis lieber, der andere Erdbeereis und das war's. Und genauso könnte man unterstellen, der eine mag lieber eine Sklavenhaltergesellschaft und der andere lieber eine demokratische, sonst lässt sich darüber nichts sagen. Das ist genau das, was kritische Theoretiker ablehnen. Sie glauben, dass man sozusagen Urteile über den Zustand von Gesellschaften aus einer begründeten Perspektive fällen kann. Und das legt schon diese Justice-Perspektive nahe. Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwort kritischer Gesellschaftsbetrachtung und da hat uns im Laufe der letzten Jahre diese Konferenz hat ja eine lange oder hat eine steht in einer eindeutigen Kontinuitätslinie. Gerechtigkeitsthemen waren da immer wieder im Vordergrund und da hat sich natürlich die Idee oder das nicht zu übersehende Faktum immer stärker aufgedrängt, dass man eigentlich über Gerechtigkeit, über soziale Gerechtigkeit fast nur noch im globalen Rahmen reden kann. Erstens, weil sich in Nationalstaaten Gerechtigkeitsintuitionen nicht so einfach umsetzen lassen und zweitens, weil die Welt so vernetzt ist, dass es uns nicht gleichgültig sein kann, was anderswo passiert, sodass diese Idee einer globalen Gerechtigkeit immer wichtiger geworden ist, sodass wir gesagt haben, wir widmen dem jetzt einen Schwerpunkt. Und I Decent Institutions meint eben sowohl, was wäre eigentlich globale Gerechtigkeit auf einer eher philosophischen Ebene und auf der institutionellen Ebene, wie ließe sich das umsetzen? Ja. Und gab es aber daneben eben auch die Idee, dass es vielleicht jenseits von Gerechtigkeitsfragen andere kritikwürdige Zustände in der Welt gibt oder Umstände gibt, die man nicht so leicht unter Gerechtigkeit fassen kann. Also was mich zum Beispiel interessiert hat, diese Beschleunigungsphänomene führen zu Entfremdungsgefühlen, wo man nicht sagen kann, da wird jemand ungerecht behandelt. Das scheint mir kein, oder schien uns, so solche Dinge scheinen uns keine Gerechtigkeitsprobleme zu sein. Und deshalb haben wir da diese beiden anderen Blöcke, nämlich was kann der Ideologiebegriff heute möglicherweise noch bedeuten und was würde eine Kulturkritik noch mit in den Blick bringen, da denen haben wir zwei weitere Blöcke gewidmet. Und institutionell sah das dann immer so aus, dass wir einen Morgen mit Plenarvorträgen einem Thema gewidmet haben und dann nachmittags dann in Workshops die Dinge versucht haben zu vertiefen, ohne jetzt totale Trennungen zwischen diesen drei thematischen Blöcken herzustellen. Das Ganze ist irgendwie, glaube ich, Teil eines Gesamtunternehmens.
Ja. Und wie hat sich das jetzt dann genau zusammengesetzt? Also, dass man sagen könnte, diese drei Blöcke, also haben dann tatsächlich einen einheitlichen Blick darauf, auf so diese globalen, also auf die Veränderung globaler Gerechtigkeit zum Beispiel ermöglicht? Oder was waren sozusagen die, also beziehungsweise was ich auch interessant finde, ist diese Konferenz wurde ja schon in den, ich glaube in den 80ern gegründet und seit 1993 findet diese Konferenz in Prag statt. Oh. Und besonders interessant ist, dass es sozusagen immer wieder bestimmte Theoretiker sind, die sich dort auch jedes Jahr treffen, könnte man sagen.
Ja.
Seit wann nehmen Sie sozusagen an dieser Konferenz teil?
Ja, ich war 1994 zum ersten Mal dort, also noch vor Abschluss meiner, noch deutlich vor Abschluss meiner Promotion und war seither eigentlich jedes Jahr dort, mit Ausnahme von 2002. Also es ist schon so, dass das ein Unternehmen ist mit einer relativ hohen Kontinuität, sowohl was die Themen als auch was die Leute anbelangt. Und wir müssen versuchen und wir wollen versuchen und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, natürlich dafür zu sorgen, dass es nicht zu einem zugeschlossenen Zirkel wird, der sich dann sozusagen dann irgendwann im eigenen Saft schmort. Und deshalb sind wir gezwungen und machen es auch gerne, immer wieder neue Leute mit einzuladen und hinzuzubringen. Dieses Jahr hat es ganz gut geklappt und auch neue Themen aufzugreifen. Ich meine, insgesamt ist es bei, aber das ist bei fast jeder Konferenz so, es ist natürlich, zwei Dinge passieren in der Regel nicht. Das eine ist eine wirklich ganz enge Schließung, thematische Schließung, sodass man wirklich sagen kann, alle Vorträge sind aufeinander bezogen. Das wollten wir so nicht und das können wir so auch nicht. Letzten Endes hat so eine Konferenz, also insbesondere diese Konferenz, dann nimmt die Form eher eines Mosaiks an, wo man sieht, da arbeiten ganz viele Leute an ganz verschiedenen Baustellen, die aber immer noch eine gemeinsame Zielrichtung, eine gemeinsame Idee verpflichtet sind. Und ich glaube, dass das auch dieses Jahr wieder ganz gut zum Vorschein kam, dass es eben sehr unterschiedliche Dimensionen und Problemhorizonte gibt, unter denen oder entlang derer man Gesellschaft kritisch analysieren kann.
Ja, und die Perspektive auf die kritische Theorie oder was sozusagen jetzt kritische Theorie sein kann, wurde oder hat sich anscheinend zwischen in einer Gruppe, könnte man sagen, entschieden, nämlich in dem in der Sektion von Martin Saar und Martin Nonhoff, wo es ja darum ging, wo dann sogar gesagt wurde, dass dort fast so etwas wie ein Positivismusstreit entstanden sei, was denn das Vorgehen sei einer traditionellen oder auch einer kritischen Theorie. Also donnerstags war ich leider noch nicht da. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit darüber da einen Einblick zu vermitteln, worin das
Also ich meine, diese Sitzung, überhaupt dieses Thema hat sich natürlich angeboten, weil da ging es um die Ideologiefrage und natürlich ist das ein für besonders für die ältere kritische Theorie auch ein Schlüsselbegriff, auch in dieser marxistischen Tradition, was kann eine Ideologie sein, wie kann man sie identifizieren, aber die entscheidende Frage ist auch, was gibt einem Sozialforscher das Recht, bestimmte Denkweisen, zum Beispiel Selbstverständnisse, als ideologisch zu brandmarken, und deshalb ist das ein Ort gewesen, in dem insbesondere auch durch die Präsentation, weil dort Martin Saar beispielsweise ein eher poststrukturalistisches, von Foucault inspiriertes Gegenkonzept oder Gegenmodell vorgestellt hat, zum Beispiel der Governance-Begriff oder Governmentalité-Begriff von Foucault. Und deshalb war das ein Ort, an dem nochmal diese Frage hochkam, was kann kritische Theorie oder was soll sie sein und in welchem Sinne fühlen wir uns noch der Tradition verpflichtet. Ganz generell glaube ich aber, es ist auch kein Zufall, dass es nicht ein sehr lang anhaltender oder sehr die ganze Konferenz beherrschender Streit wurde, weil ich glaube, dass es für diese Prager Konferenz einen Unterschied in der Innen- und der Außenwahrnehmung gibt. In der Außenwahrnehmung ist es eine Gruppe, die irgendwie im engeren Sinne kritische Theorie sozusagen mit großem K betreibt, also wirklich diesem Frankfurter Schule-Projekt verpflichtet ist. In der Binnenwahrnehmung ist es aber, glaube ich, schon lange nicht mehr so. Also man lässt sich inspirieren durch diese, gerade auch durch die ältere kritische Theorie, natürlich auch durch die neue Habermas, da auch immer noch wichtig, man zehrt davon, aber es gibt keinerlei, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung und meine Interpretation, dogmatische Verengung. Also zugelassen ist alles, was uns sozusagen interessant, perspektivreich und begründbar erscheint. Und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Müdigkeit, was den Schulenstreit anbelangt. Also ist jetzt ein bestimmter Ansatz, eine bestimmte Denkweise mit der Tradition vereinbar oder nicht vereinbar? Ich glaube, das ist keine fruchtbare Frage, die auch in dieser Sektion sich eigentlich niemand wirklich stellen wollte.
Ah, okay. Und was ich auch als besonders herausragend angesehen habe, zum Beispiel, dass Elli Zaretsky über Psychoanalyse und den Geist des Kapitalismus in dem Sinne gesprochen hat.
Ja.
Das ist ja ganz erstaunlich gewesen, dass man auf der Konferenz tatsächlich auch durch die Kritik am Ideologiebegriff auch sozusagen die Psychoanalyse integrieren konnte, eigentlich als eine noch sehr fruchtbare Form mit kapitalistischen Strömungen jetzt auch umzugehen, möglicherweise.
Also ich meine, auch das hat ja eigentlich eine lange Tradition, wenngleich die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber auch für die früheren Ansätze in der kritischen Theorie, also ein bisschen auch zu Adorno und Horkheimer und so weiter, hat natürlich Psychoanalyse und Kapitalismusanalyse sind schon immer eine enge Verbindung eingegangen und die da eigentlich von Zaretsky nochmal, glaube ich, in sehr fruchtbarer Weise aufgegriffen wurde. Und bemerkenswert finde ich es auch begrüßenswert, und es passt natürlich auch gut in den Trend der Zeit, zu sagen, wir müssen vielleicht diese Idee einer Kapitalismusanalyse noch einmal aufnehmen, und zwar gerade auch im Sinne dessen, was Zaretsky da ja gemacht hat, ähnlich wie übrigens auch das sehr erfolgreiche Buch der Franzosen Poltanski und Chapello, nach dem Geist des Kapitalismus zu fragen, also nach der Frage nach dem Ethos oder der Welthaltung, die uns heute beflügelt als Menschen, die wir unter diesen Bedingungen leben, die zu analysieren und die auch vielleicht nochmal mit den Mitteln und Zugangsweisen der Psychoanalyse zu analysieren, ist auf jeden Fall interessant und fruchtbar. Zaretsky hat es ja interessanterweise so gedeutet, dass er die Psychoanalyse selber als den Calvinismus der zweiten kapitalistischen Phase, der nachindustrialisierten kapitalistischen Phase deutet. Das war schon ein sehr origineller Zugang, bei dem ich gespannt bin zu sehen, was da noch rauskommen wird.
Ja, und dann war ja auch noch eigentlich am Rande der Konferenz hat Nancy Fraser in dem Sinne ihren Geburtstag ja auch dort gefeiert. Diese Idee Reframing Justice in a Globalizing World, also was genau hat sie da vorgestellt? Also wenn das möglich ist, das kurz darzustellen.
Nancy Fraser verfolgt ja einen sehr eigenständig, sehr prononcierter und ausgearbeiteter Begriff von Gerechtigkeitsvorstellung. Sie sagt, Gerechtigkeit bedeutet Parity of Participation, also gleichberechtigte Teilnahme am sozialen Leben. Und sie hat diese Konzeption erweitert in diesem Reframing Justice Vortrag, in dem sie gesagt hat, ja, es gibt sozusagen, es geht nicht nur, also es geht auch darum, nicht nur Dinge zum Beispiel gerecht zu verteilen, also Verteilungsgerechtigkeit herzustellen und sozusagen Anerkennungsgerechtigkeiten auf nationaler Ebene innerhalb bestehender Gemeinschaften, sondern es geht immer auch um solche sogenannte Framing-Probleme. Also wer entscheidet darüber, welche Dinge überhaupt politisch zugelassen werden, welche Einheiten über Verteilungsfragen zum Beispiel entscheiden, in welchen Diskursarenen das passiert, auf welche Weise solche Dinge institutionalisiert werden. Also es gibt Gerechtigkeitsfragen nicht nur innerhalb der Politik, sondern schon bei der Frage der Einrichtung, der Rahmung von Politik und von Gerechtigkeitsfragen. Und diese Perspektive hat sie neu aufgenommen und versucht, den Bedingungen einer globalisierten Welt anzupassen. Das heißt, es ist dort jetzt ein dezidiert politischer Aspekt hinzugetreten, der vorher in ihrer Gerechtigkeitstheorie so nicht, jedenfalls nicht so klar angelegt war.
Ah ja, okay. Und einen besonderen Ausblick hat ja eigentlich auch Richard Bernstein geboten, indem er eigentlich in dem Vortrag über The Abuse of Evil, The Corruption of Politics and Religion since 9/11 auch eigentlich dann zum Schluss über die Möglichkeiten eigentlich eines positiven Freiheitsbegriffs gesprochen hat, und den hat er auch nochmal eigentlich verstärkt im Sinne von, dass es darum geht, die Qualitäten eigentlich von Aktivität zu beurteilen, indem wie diese dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit stattfinden. Also diese im Sinne von nur so eigentlich einen positiven Freiheitsbegriff durch Aktivität eigentlich verwenden zu können.
Ja, da gab es Passagen bei Richard Bernstein, die fast ein bisschen kommunitaristisch klangen. Also die Idee, dass man nicht nur auf negative Freiheitsrechte pocht, also Freiheiten vom Staat, von staatlicher Beeinflussung oder auch von Bevormundung durch gesellschaftliche Gruppen, dass das nicht das Einzige ist, sondern dass man auch die Freiheit, dass man, wie Sie gesagt haben, die Frage danach stellt, welche Qualitäten denn bestimmte Handlungen haben, beziehungsweise also Freiheit zu, wie positive Freiheit oft auch genannt wurde. Das heißt, die Idee, dass man nur dann von wertvoller Freiheit sprechen kann, wenn diese Freiheit sinnvoll genutzt werden kann. Das ist ja ein Freiheitsbegriff, der aus der kommunitaristischen Richtung stark gemacht wurde, also von Alistair McIntyre oder von Charles Taylor beispielsweise. Und Bernstein ist natürlich sehr vorsichtig. Er würde sich nie in dieser Richtung vollständig verschreiben. Das heißt, er hat ja gerade auch in seinem Vortrag immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die Vorläufigkeit allen Wissens und insbesondere natürlich aller Werturteile, nicht nur im positiven Sinne, was Freiheitsurteile anbelangt, sondern eben auch im negativen Sinne, was Identifikationen des Bösen betrifft, dass wir da sozusagen auf epistemisch oder vorläufigen Fundamenten immer operieren müssen. Das heißt, er hat da so eine pragmatistische Herangehensweise empfohlen, die sich der Vorläufigkeit aller Urteile und alles Agierens bewusst ist und gerade aber deshalb vielleicht auch wieder in der Lage ist, aktiv auch in gesellschaftlichen Fragen auch wirklich mitzumischen.
Ja, und die Konferenz wird nächstes Jahr wieder in Prag stattfinden, ja auch mitorganisiert von Marek
Rubesch,
ja. Und Rainer Forst ist auch wieder beteiligt und auch Miff Cook.
Ja.
Und sie sind genauso auch wieder beteiligt an der Organisation. Das heißt, es wurden ja auch schon drei weitere Themen vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie die nennen wollen, die dann nächstes Jahr.
Drei Themen, ja.
Wie ist die Auswahl, also dieser nächsten drei Themen dann zustande gekommen?
Ja, also wir sind ja inzwischen ein relativ großes Direktorengremium, das ist aber auch sehr angenehm, weil wir da natürlich auch multinational sein wollen und möglichst viele Perspektiven berücksichtigen. Also Sie haben schon gesagt, Nancy Fraser und Bill Scheuermann, der Amerikaner, sind neu dazugekommen.
Ah, ja.
Rainer Forst und ich machen das für in Deutschland, Maeve Cook in England und Irland, dann Alessandro Ferrara für den italienischen Bereich und Marek Rubesch für die Tschechische Republik und für eher Osteuropa. Und in der Regel ist es so, wir haben es diesmal auch so gemacht, dass wir Vorschläge gesammelt haben im Anschluss an diesen Rückblick an diese sozusagen an diese historische Selbstklärung mit Richard Bernstein, haben wir Themen gesammelt und haben die dann geguckt, was sind die, dann haben wir uns zusammengesetzt im Direktorium und versucht zu analysieren, wo gibt es starke Bedürfnisse, wo gibt es Interesse und was würde so ein halbwegs rundes Programm geben, weil unsere Idee ist, dass jeder mit seiner Arbeit sich dort irgendwo wiedergespiegelt finden können sollte oder zumindest Anknüpfungspunkte findet. Und dann haben wir, indem wir diese Vorschläge aufgegriffen haben, uns auf drei Themen geeinigt, nämlich die erste lautet Dimensions of Globalization, weil diese Globalisierungsfrage ganz offensichtlich eine ist, die sozialwissenschaftlich ebenso wie sozialphilosophisch im Moment die größten Fragen aufwirft. Mhm. Dann das Thema, zum Beispiel das Papier von Savretsky, dieses Mal aufgreifend Critiques of Capitalism, welche Formen an Kapitalismuskritik sind momentan sinnvoll, sind möglich und sind vielleicht auch erfolgversprechend. Ja. Und die dritte Frage war Post-Secular Society mit einem Fragezeichen, also diese ganze Fragekomplex von der Rolle der Religion und dem Verschwinden der Religion oder auch dem Wiederauftauchen der Religion in der...
Also um vielleicht die Agamben-Debatte dann auch zu führen.
Agamben wird dort ziemlich sicher eine Rolle spielen, genau.
Ja.
Und aber auch zum Beispiel der neuere Habermas, der ja in diese Richtung einige interessante Fragen mitgedacht hat. Das soll ein möglichst breiter Raum dort geben, natürlich auch für die Analyse von Fundamentalismen aller Art.
Ja. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Jetzt folgt nach Hartmut Rosa Paul Apostolidis. Er unterrichtet Politics am Whitman College in Washington und er ist sozusagen, also seine Interessen bestehen in der Analyse eigentlich von United States Politics, Politics of the Welfare State, Electoral Politics, Religion and Politics, Political Theory, Critical Theory, Cultural Studies, Theology and Political Philosophy. Einige seiner Veröffentlichungen sind zum Beispiel Adorno und Christian Right Radio oder The Politics of Sex Scandals. Er arbeitet jetzt gerade über Immigranten, mexikanische Immigranten in den USA. Could you remember when you start thinking about cultural narratives?
Yeah.
And
Did I start thinking about it?
Yeah. Could you remember the situation when you start thinking about?
You mean with regard to this project on the immigrant workers, or earlier with the Christian Right stuff?
Yeah, maybe when the situation when you start to think about maybe narrativity or cultural narratives.
In the first book, it struck me as something that a lot of people were overlooking when they thought about the Christian Right in the United States. The political scientists especially tended to concentrate on the really obviously political aspects of what that movement was doing. So they focused on elections and running candidates for offices and lobbying to get legislation passed and those kinds of things. And then I thought it was very interesting how a lot of what the Christian Right broadcasts in its media, and they have a lot of their own media, magazines, radio shows, television shows, websites, a lot of it is what you would call cultural narrative, in the sense that it's about family relations, it's about gender identity, sexual identity. And what happened was that the more I listened to it, the more I realized that narrative was a really useful concept for thinking about it, because that was basically what happened. People would get on, and instead of making an argument about a policy position, they would be telling a story, a very personal story usually. And that's related to a core theme in evangelical culture, which is that, you know, everyone has their own personal story of salvation, how it was that they found Jesus and how it changed their life.
Yeah.
And I began to see them all as variations on that sort of salvation story.
Yeah.
And I found it, so what I did was Adorno helped me to think about that narrative as a kind of aesthetic object.
Yeah.
And I used in that book the idea of a kind of dialectical relation and even in some way a negative relation between that narrative form and the social structure of power, which in that book I defined kind of as post-Fordism.
Yeah.
So the narrative reproduced and reinforced certain aspects of the political economy.
Yeah.
So you could see how that narrative, even though it seemed to be about something very quote-unquote apolitical, was actually very politically potent.
Yeah.
Yeah. So that's in that. That's how it worked in that first project.
Yeah.
Yeah.
And maybe could you remember how is the situation when you were studying at the university? Where is this something to do with how you developed and
you mean
projects
with the Christian Right one again?
Yeah.
Well, that, yeah, I mean, that what happened, you mean, how did I study it? How did I get the narratives?
Yeah.
Or, well, I listened to the radio a lot, and I tape recorded about 80 hours of radio broadcasts.
Yeah.
And then listened to them, and gradually it seemed as though there were certain patterns. Not all of them fit into these patterns, but there were sort of general, some of them had these kind of relationships to each other.
Yeah.
So an example that was, there were narratives of where there was a certain kind of Christian professional, someone who had a claim to professional expertise and scientific authority, and they would be saying for instance, a very well-known Christian right leader named James Dobson, who is head of this organization, Focus on the Family. Talks of, he's a kind of psychologist, and he claims medical authority and scientific authority and the authority of having an advanced degree. And it didn't matter whether he and his guests were talking about, you know, homosexuals or whether they were talking about children with developmental problems.
Mm.
It was always the kind of, it was really a story about him.
Yeah.
And the scientist as someone who could bring that professional knowledge to bear in a way that exemplified Christian compassion.
Yeah.
And compassion was a very strong theme. But at the same time, you could see them erecting this binary system where it wasn't really about compassion. It was about stigmatizing an outsider figure and stimulating fear of that outsider. So there were both dynamics going on at the same time. And the narrative was a way to knit together those two contradictory elements.
Yeah.
So then the analysis said, why, you know, what explains this contradiction in the narrative? And that's where Adorno was so helpful, because it says, you know, Adorno's basic thesis about art, which he did not have about mass culture, but I think that actually that for me his theory about works of art was more useful here.
Yeah.
If you accept the premise that even an artifact of mass culture can have a certain distinctive aesthetic structure, which I think this did because it was a religious narrative, then there's that possibility that it may reflect and reinforce, but perhaps also contest or negate the social totality in which it has come into existence. So I said, okay, what are the ways where this clash of the compassionate doctor and the moral authoritarian who sets up these identity binaries reflects something about the culture more broadly.
Yeah.
As well as, hey, look at the U.S. system, look at the way that healthcare is not a right, but there are millions of people with no healthcare, and it grows more and more.
Yeah.
There's a way that in society right now, you know, professional assistance for people who need some sort of medical or psychological care is binarized into a group of insiders and a group of outsiders. And the people at the leaders, political leaders, have an ideology that, well, we're all one big community here in America and we care about each other. But the institutions contradict the dominant ideology. So that's relation between contradictions in the sphere of society as a whole and contradictions on the level of the aesthetic characteristics of the narrative.
Yeah.
So So in that way, when you analyze narrative, you get a perspective, you get a critical perspective and an insight into how society is structured in ways that then invite a critical response, I would say.
Yeah, that's right.
Yeah. We developed an interview, a list of questions.
Yeah.
And I always went with a native Spanish speaker. My Spanish is pretty good, but it's not 100%, you know. And so I was very lucky. I had a wonderful a Mexican student who was at the college, a foreign student.
Yeah.
She was just incredibly smart and responsible and mature and came with me for all the interviews.
Yeah.
And so we developed a list of questions, and it was kind of like there were 12 basic questions with a whole variety of potential follow-up questions.
Yeah.
And there were three main categories of questions. One was tell us about your immigration experiences. One was tell us about your working experiences, and one was tell us about your involvement in the union, in the strike, in the leadership corps, and you know, we asked people questions like, you know, what does leadership mean for you? What do you think a good leader? What are the qualities of a good leader? Mm. When and what was their? Could they tell us the story of the strike? And
yeah.
So it's interesting to hear how they, and what was your role?
Yeah.
And then with immigration, we asked people, you know, things like what they missed most about Mexico. We asked them about, to tell us the story of how they came across the border. And people were very willing to go into some detail about the kinds of, you know, obstacles and dangers that they encountered.
Yeah, but you didn't ask them for their life stories. Like, could you tell me your life story?
As much as we could. I mean, we were a little bit confined by time. I mean, I couldn't do a full-scale ethnographic study. And my intention was never to do, you know, genuine ethnography, because I just, you know, it's just beyond my capability. To do that, you have to go live with the community and watch how people relate to each other in a variety of different contexts and ask questions, you know, in a variety, you know, several times to get different answers. And my intention was more kind of critical theory. It was more having these conversations and then, again, you know, finding some way to link that to a sociological analysis of the power relations in which they were situated, that I would characterize not just on the basis of what they said, but what I would observe in other ways, too. That's what I was talking about at the end of the session today.
Nach Paul Apostolidis folgen jetzt Carol und Richard Bernstein. Carol Bernstein hat über Tanz gearbeitet. Ich glaube, sie ist auch Tänzerin und auf der Konferenz in Prag einen Vortrag über Cultural Memory, a Marginal Account gehalten. Und sie spricht in dem Interview über ihre Erfahrung mit Cultural Memory und Tanz. Danach folgt Richard Bernstein. Richard Bernstein lehrt an der New School of Social Research und ist dort Vera List Professor of Philosophy, auch an der Yale University gewesen. Seine Publikationen sind zum Beispiel Radical Evil, A Philosophic Interrogation, Freud and the Legacy of Moses, Hannah Arendt and the Jewish Question, The New Constellation, The Ethical Political Horizon of Modernity, Postmodernity, Philosophical Profiles, Habermas and Modernity, Beyond Objectivism and Relativism, Science, Hermeneutics and Praxis, Praxis and Action und seine Dissertation über John Deweys Arbeit über Erfahrung. Auf jeden Fall die Frage an Richard Bernstein war dann in dem Sinne eine Frage nach, indem wie er angefangen hat, über Evil, also über das Böse zu arbeiten.
Last piece he did when he was, the theater was closed,
Sasha Valt and Kerfer is a kind of.
And you worked together with Sasha Valt?
I didn't work with her. I just that was before I even thought of using dance in my work. But there are a couple of African American dancers who have done a lot of work on memory, dances on memory. Alvin Ailey and Ralph Lemon and Bill T. Jones. And there is a French dancer, Maggie Marin, who's done a piece on South America. It's called One Can't Eat Applause.
Yeah.
It's based on the work of Eduardo Galeano.
Yeah.
And there is another person, another group, the Cambodian National Dance Theater, which was decimated during the Khmer Rouge regime and reconstructed its entire national tradition. So it's a different kind of question than one asks. But dance seems to be so much a part of the life of the people. There's a one anthropologist report said during the period of exile, the Cambodians had hardly any water and were guarded by the troops of the Indonesians where they had taken refuge, were teaching dance to their children. I think it's a sign of when you're dancing there or under fire and, you know, outside in other exile camps, of how much it means to the group.
And could you remember the time when you started to work about and to think about dance?
I've been it's a long and a short story. The long story is that I've been studying dance since I was in high school, secondary school. And then when I stopped dancing, I just followed it in many forms. And when I began to teach courses in cultural memory at my college, I began looking at videos and began with Bill T. Jones and also Tango. Carlos Sora's movie has something about that. So those were the two things, and I started with film and then moved into performance. And it's only in the last year or two that it's become very important to me as a kind of limit condition for cultural memory. In other words, it's something which doesn't require verbal articulation, but it's something which is conveyed to, you know, through the body. And so it provides a different kind of language.
That's right. How the body is incorporated with memory, probably.
Yes.
Interesting.
And
behavior
is
changing.
And, you know, sometimes you think it out, but sometimes as a choreographer, this can tell you about memory that you didn't know you had, like the one I mentioned this afternoon. But there are others. There is Alvin Ailey has a dance called Rainbow Round My Shoulder, which is about chain gangs in the American South. The rainbow is the shape of the arc shape of the pickaxe that the chain gangs used.
Yeah.
So it's not a beautiful image, but he had it. And then there was Alvin Ailey that dance was choreographed by Donald McHale, but Alvin Ailey has a dance called Revelations, where he worked with the a number of the African American churchgoers, and he had the parasols, the hats, the dresses they would wear, the gestures they would make became part of this dance.
Yeah.
So I think in a way dance is that medium that can tell you something about it. I suppose Paul Taylor would work into that too, because when he uses popular dance forms like American Boogie Woogie, that's really a form of World War II dance.
That's right. And Marginelli, have you studied Stonefist, the marginal man, what he's writing on marginality in America? Stonefist? He wrote The Marginal Man in the 20s. So the Chicago School were developed at this time, and they made research on dance halls.
Oh, Schulkrug?
Stonefist.
Okay.
Different Becker, different sociologists from the Chicago School.
Okay, so I should.
I can send you this.
Can you send me the titles? Yes, or the names. I'd like that. I'll give you my card.
Yeah, you can. Okay. Could you remember when you start thinking about evil?
Yes. I was myself during the last few years of her life, a personal friend of Hannah Arendt.
Yeah.
And I've written a book on Hannah Arendt.
Yeah.
And it was really her discussions of radical evil and the banality of evil, which I've written about. I have a chapter on each of those in my book on Hannah Arendt that started my thinking about the problem of evil.
Yeah. Okay. So what, can you tell me more about the situation when you worked, when you met
her? I wrote this, I originally met Hannah Arendt in 1972, but I don't think I was, and I've written and worked on Hannah Arendt in a course I teach in the department that she taught in at the new school.
Yeah.
But I think that I really sort of seriously turned my attention to this problem in the mid 90s, and the reason was not simply Hannah Arendt, but I felt that as we were coming to the end of the 20th century, that this is the century not just because of the Holocaust, but in general of the most horrendous evil.
Yeah.
And it struck me that evil was not a topic that philosophers talk much about in the 20th century.
Yeah.
And I wanted to go back and really sort of rethink the meanings of evil and what philosophy could contribute to our understanding. And that's why I wrote this book called Radical Evil.
Yeah.
Mm-hmm.
And in your lecture here in Prague, you mentioned the possibility of positive freedom, the notion of positive freedom.
Oh yes, and on our end.
Related to...
Well, I think that I have to go back a little bit. As I said when I introduced my paper, I finished my book on radical evil just before September 11th.
Yeah.
And then suddenly, as a result of that, there was this tremendously popular discourse about evil, which I felt was an abuse of the concept of evil.
Yeah.
And I wrote then this little short general book called The Abuse of Evil, which will be out in September.
Yeah.
Part of the thesis is not only what I call the clash of mentalities, but that this new talk about evil is anti-political and anti-religious. Despite the fact that many people think that it is religious, I think it really is at heart, if you see what's going on, a betrayal of this. Now, in the section, or in writing, it sounds paradoxical to say that it's anti-political when you think that it's been being so much used by various kinds of political figures. But I wanted to really argue how, if you think out the meaning of politics, then you see that it really is antithetical. And here again, and in this context, Hannah Arendt becomes important, because I begin using some of her ideas to talk about the meaning of politics. And insofar as I believe that all politics involves, or ought to involve, deliberation, discussion, negotiation, forming of opinions, critical discussion of opinions, the very introduction of absolutes destroys politics. She makes that point.
Yeah.
Now, in explaining her own ideas about politics and freedom, I speak about the distinction that she makes between liberty and freedom.
Yeah.
Because I think it's a very important important type of distinction and very relevant to the world to today, because she wants to restrict liberty to always be liberty from something, liberty from tyranny, liberty from poverty, liberty from things. But freedom, or public freedom as she understands it, only comes about by active participation in a public space. And insofar as I want to relate this to a theory of democracy, I think that we're constantly caught up in a rhetoric that if you simply overthrow a tyrant or a dictator or so forth, then public freedom is going to come to be. That's the way our administration talks. This is not only naive and wrong, it's also dangerous. And it doesn't understand the practices that are involved and the kind of culture that has to be developed in order to really have a genuine democracy.
And if someone investigates negotiation and deliberating in public spheres, how has this to be analyzed or to be visualized that we can understand this as kind of
I think the point is, that is exactly what she says public tangible freedom is. Public tangible freedom is people who are equal, mutual, arguing, discussing, deliberating. That is the very, that is the, you see, one of the things that I think is so interesting about Arendt's conception of public freedom is that as a result, I mean, there's maybe because of Isaiah Berlin, you have a distinction between negative liberty and positive freedom, with always a suggestion that positive freedom is on a slippery slope to totalitarianism. But what's so interesting about Hannah Arendt's conception is she develops a concept of positive freedom, which I share, which is thoroughly democratic.
So if you make critical theories, then we have to look on social interactions in advance for participation in the public sphere.
Yes, exactly. Active participation in the public sphere among equals is the very meaning of tangible freedom.
Then this would be kind of fulfilling.
So that's
going.
And so in that sense, and I'm very sympathetic. I mean, there are some aspects of Arendt that I'm critical of, but this aspect and this distinction, I think, is not just an interesting academic, but a very important political distinction.
But first we have to investigate it.
Of course. Well, I mean, when I gave my talk yesterday and in the book, I mean, I think that the intelligent way of reading Hannah Arendt on this issue, and I would say the same thing for John Dewey, is they're not giving a blueprint. They're not telling us what to do, but it's a kind of reminder of what's vital to a genuine Republican.
And dynamic.
So in this sense, it isn't as if by reading them you're going to know, well, what do I do to bring this about? But you will at least have a sense of what it is that you have to try to achieve.
But how would you describe vitality? What do you
I think that, I mean, you emphasize, here you have to bring in the various concepts. You have to bring in the notion of action is something that takes place between people, of the relationship of speech, the importance of this. You have to understand this notion of opinion formation, the testing of it, public discussion, debate, realizing that nobody is ever going to have the truth in politics, and a willingness to engage in persuasion. I think all of these, I think, are constitutive of this notion of tangible freedom and of creation of public spaces.
I tried to work with Dewey's concept on experimental, on public spheres to create an experimental public sphere as a social research space in the, public.
My feeling is, if you take something like the public and its problems, that Dewey was worried about the same problem that Arendt is, the eclipse of the public and the need for this kind of discussion. I think there are some important differences between Dewey and Arendt, but on the issue of what's quintessential, the democratic policy, politics,
yeah.
I think they both, there was an overlap.
Yeah, in this kind of participation,
yes.
And vitality.
The emphasis on participation and mutuality and equality.
Yeah.
And the, I mean, as you know, in Arendt, she says that contrary to what many traditional definitions of politics,
yeah.
It's not ruling. It's
yeah.
Debate and discourse and deliberation.
Yeah.
That's the heart of it.
Yeah.
And, you know, appearing in the public space.
Yeah. I call this communicative freedom, but you would say it's better to call
no,
it
No, I think you can
freedom.
Call it the only... The only reason they don't use the term community freedom, you can use the term,
yeah.
But it has now become almost a term, I mean, there are ways in which some aspects of Habermas overlap
yeah.
With this, but differ.
Yeah.
I mean, I think that in both Dewey and Arendt and myself are much more skeptical about the idea of a rational consensus. The element of conflict and the agon and the conflict of opinions is, I think, highlighted in someone like Arendt in ways in which I think it's not highlighted in Habermas.
Yeah.
But when he speaks about community freedom,
yeah.
And the thing, it's very close to the Arendtian conception
yeah.
Of this and how this is important for any kind of democratic polity.
Yeah. Okay, yeah, thank
Good.
You.
Good.
Nach Carol und Richard Bernstein folgt jetzt Maria Pia Lara. Und zwar ist Maria Pia Lara Professor für Philosophie an der Universität Autonoma Metropolitana in Mexiko. Ihre Interessen bestehen darin, dass sie einen neuen Approach, also von Theorien über Öffentlichkeit und ein neues Understanding, also unter Verstehen von der Geschichte von, ja, um das auf Englisch zu sagen, Feminist Struggles in this bold, groundbreaking work. When dominated groups create publicly oriented social movements, she argues, they seek to frame their demands in compelling narrative forms. Through these new tales, they can become for the first time active subjects in their own story. Und das bezieht sich auf ein Buch von ihr, und zwar Moral Textures, Feminist Narratives in the Public Spheres. Diese Sendung ist ein Bericht über die Konferenz Philosophy and Social Science 2005, die im Mai in Prag stattgefunden hat.
So, could you remember the time when you started to think about public spheres, social imaginaries?
Yes, I think I started working on this around 1994.
Yeah.
It was when I was first in Berlin doing a sabbatical at the University of the Free University of in Berlin, the Freie Universität. At the Institute for Hermeneutics. I was writing the book that it's called Moral Textures, and that's when I started working on the public sphere.
Yeah, and could you... Yeah, you mentioned public spheres, and you mentioned before that you work on narrativity, and could you explain this more in detail?
The activity.
Narrativity.
Oh, narrativity. Yes. Well, the idea is that my book, that it's called Moral Textures, deals with how women built up first their claims about becoming persons and being persons through the aesthetic sphere by writing novels and things related much more to autobiographies and by reading other people's biographies. And what I try to explain is how not only the process of the writing the biographies, but also of reading and engaging in trying to learn from the examples of other people's lives, this projected into a new sort of possibilities for building up identities. And so the book was really about the construction, circulation, interaction and development of a whole trend about identities and moral identities in particular, which later became the models of feminist theories.
Yeah. And if you work now on authority, maybe what is the line between now you work on authority and moral textual?
So let's say I've always been interested in the public sphere, so this is one central theme of my work. But what happened here is that I was in New York when the two towers fell.
Yeah.
I was doing a sabbatical there, and like the rest of the people who saw the events close from a close angle, I suppose, I became immediately worried about several different kinds of problems.
Yeah.
The idea of secularism, the idea of modern secular ways of thinking about certain problems like religion, etc. So, but I didn't do much. I wrote an article, like most of the people, on, you know, just like the theme of how the towers had an impact. But it wasn't like a theoretical work on the problem of whatever, the cultures or the communication of cultures. It remained in my mind. And that's when I started worrying or being concerned about the idea of authority. And since then, I had it like a permanent thing that I wanted to work at some point. And I guess that after I finished a book that I had completed last year on evil, that has nothing to do with metaphysical, but it's about how cruelty between humans, etc. It's called Narrating Evil. When I finished that book, I decided that maybe I could now begin, because of some time and some maturity, trying to find something between the idea of authority and some normative proposal that I wanted to develop, to create. That's how I started doing it.
Yeah. And how Richard Bernstein mentioned the vitality of positive freedom.
Mm-hmm.
So do you think, or how would... Could you?
Yeah, well, here I have, of course, as he understood very well, the idea that Hannah Arendt had with the idea of freedom. I think the interesting thing of her concept of authority is that, first of all, she thought that the most interesting thing that we humans have is the capacity to initiate any action, and this has to do with freedom. So whenever she thought of some sort of possibilities of relating to the political world, which she was so interested in building up, of course she had the idea that freedom should play a vital part, and so do action, you know? I mean, she was all against this Marxist view that there were other things primary to the idea of coming to the world, which you would conceive to as disclosing yourself, becoming public, gathering with others to discuss matters that we all care for. And all these things are related in part to her two ideas of action and freedom. And then, why is it, a positive view of freedom? It's a positive view of freedom because instead of making an argument against negative freedom, against rights or anything like that, she was much more interested in the possibility of thinking how freedom would be reassured by the idea of plurality. So when she thought that there was possibility of a dialogue with people, she thought that, well, through certain kind of actions, you get authority. Like whenever people get together, she would say, and act in concert, then there is some capacity to move on, or, you know, to do some important. That's what she thought authority was all about. But it's a very different way of thinking about authority than the previous views that, you know, related first the idea of the state submitting the will of the all to something like obedience. She thought more on a positive way, like if people are also creators of their own rules, their own laws, why shouldn't they, you know, feel completely interested in following them? This is one thing. And the second thing is the idea of mutual promises and forgiveness. Forgiveness because she thinks that nobody can really predict exactly how that action is going to turn out to be like. Mm. So, you know, you might commit mistakes. And, of course, politically, we are all bound to commit them. But the capacity to ask for forgiveness and to make a promise would mean to interact with others in this way.
Yeah. And could you tell me more how you describe public spheres or understand public spheres?
Well, much like institutional spaces created for communication, deliberation, citation, circulation of ideas and arguments between people, and preserving also the possibility of exchange all kinds of opinions through these institutional places.
Yeah.
It's rather than a very complicated, it's not that complicated, but what happens is that the more, let's say, that we learn of these new possibilities of developing a postmodern ideas of public sphere, the less material or the less resemblance they have to the old Greek idea of what they were, because they were public forums where people gathered together.
Yeah.
Here I think that you don't need to really be with the other, but think with the other, or communicate with the other.
Yeah.
Right? It could be through email, it could be through different ways. So it's like, as you heard me saying, it's a lot of virtual space. It has nothing to do now with the material space.
But this is an imaginary.
Yes.
Space.
Well, of course. Now, what it seems to me the most interesting thing is that we now need to create much more new ways of designing channels of in which this postmodern public sphere could bring about certain kinds of new possibilities, and some of them are being built, of course. You know, I have read a lot of things about how people now in the exchange of emails are a lot more truthful than when the email didn't exist. And this is for one reason: everything that you write stays there on a file. So, you know, if you said anything, the other person can just go back to look at the file and say, well, she said she was going to do this, and Well, there are very interesting ways, in not all of them negative, some of them very interesting in the sense of developing new ways of communication and relationships between people.
Yeah,
that I really feel, we still have to even think of them in terms of imagination, in terms of providing new ways of conceiving them.
Yeah. Okay.
Thank you. You're welcome.